Wir schaffen das Habeck'sche Heizungsgesetz ab. Das haben wir versprochen, das halten wir. Wie genau wir das machen, darauf haben wir uns abschließend in der Koalition in Eckpunkten geeinigt. Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache. Die Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie heizen.
Das war ein stolzer Jens Spahn, Fraktionschef der Union. Statt Habecks Gebäudeenergiegesetz soll es bald das Gebäudemodernisierungsgesetz von Schwarz-Rot geben. Von Wärmewende und Klimaschutz verabschiedet sich die Regierung darin weitgehend. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz. Und wir sprechen hier jeden Freitag über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt der taz. Und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört heute die Folge vom 27. Februar 2026. Heute sprechen wir wieder über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und zu Anfang soll es um die Eckpunkte zum neuen Heizungsgesetz gehen und den darin enthaltenen Abgesang der Bundesregierung auf die Wärmewende. Dann schauen wir, welche klimatologischen Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krieg hat. Und zum Schluss geht es darum, warum sich der britische Geheimdienst um das Artensterben sorgt.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, das klimapolitische Thema der Woche in Deutschland ist diesmal wirklich klar und in aller Munde die Reform des Heizungsgesetzes. Im Koalitionsvertrag hatte Schwarz-Rot ja schon geschrieben, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Also das ist ja eine Ansage. Und jetzt soll es zwar weiter ein Heizungsgesetz geben, das soll dann nicht mehr Gebäudeenergiegesetz heißen, sondern Gebäudemodernisierungsgesetz. Ja, klingt jetzt erstmal gar nicht so anders, aber klimapolitisch, das muss man sagen, wird die Abschaffung, die angekündigte, im Grunde vollzogen. Das zeigen Eckpunkte für die Reform, auf die sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD diese Woche geeinigt haben. Und genau, bevor wir da zu den Details kommen, lass uns doch erstmal kurz gucken, was macht das Heizungsgesetz eigentlich oder was soll es tun?
Ja, das Heizungsgesetz ist dafür da, um Deutschlands Wärmewende endlich anzustoßen. Es kam von der Ampelregierung, genauer von Robert Habeck, der ja damals Wirtschaftsminister war. Der Hintergrund: Deutschland heizt zum allergrößten Teil fossil. Das ist echt krass. Beim Strom sind wir ja schon weiter. Klar, auch da gibt es von KlimaschützerInnen auch immer völlig zu Recht Beschwerden, dass die Energiewende nicht schnell genug geht. Aber im vergangenen Jahr kamen immerhin 56% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Beim Heizen ist dieser Anteil verschwindend gering. Ungefähr die Hälfte der Haushalte heizt mit Gas, 20% mit Öl und 15% heizen mit Fernwärme. Das wird immer wieder als positiv gehandelt und es stimmt insofern, als sich eben nicht jeder einzeln um die Wärmewende kümmern muss. Wenn so ein Fernwärmesystem erneuerbar umgestellt wird, heizen gleich ganz viele Menschen auf einmal klimafreundlich. Noch ist es allerdings ganz selten der Fall. 80% der Fernwärme läuft mit Kohle oder Gas, ist also auch fossil.
Ja, und da merkt man schon, so viele Prozentpunkte sind da gar nicht mehr übrig, die auf erneuerbares Heizen entfallen könnten. Also Wärmepumpe liegt bei so 4% ungefähr, obwohl sie erfreulicherweise im Neubau mittlerweile die dominierende Wärmequelle ist. Und dann gibt's noch in der ungefähr ähnlichen Größenordnung Holz-Pellet-Heizungen und dann noch ein paar Prozent Sonstiges. Also man merkt, da ist echt noch viel zu tun. Erneuerbares Heizen gibt's in Deutschland echt wenig bisher. Und das sind natürlich langwierige Prozesse. Also so eine Heizung, die hat man ja hoffentlich eine Weile, manchmal Jahrzehnte. Das heißt, eigentlich hätte das schon vor langer Zeit angestoßen werden sollen, irgendwann in der Merkel-Ära. Also Deutschland muss 2045 klimaneutral sein und bis dahin müssen die Emissionen auch ja schon immer weiter sinken. Ja, das heißt, Heizungen, die jetzt gebaut werden, die gibt es dann zumindest teilweise noch. Also es ist fatal, wenn man jetzt noch eine fossile Heizung anschafft.
Ja, und trotzdem schafft Schwarz-Rot die Substanz von Robert Habecks Gesetz wieder ab. Dies besteht aus der Regelung, dass neue Heizungen zu 65% erneuerbar sein müssen. Das will die Bundesregierung jetzt streichen. Seit 2024 gilt die Regel schon für neue Häuser. Und für bestehende Häuser, in denen die Heizung irreparabel kaputt gegangen ist, gilt das in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern ab Mitte dieses Jahres und in kleineren Städten ab Mitte 2028. Ja, diese Fristen hängen mit den Fristen für die Kommunen, für deren Wärmeplanung zusammen. Denn es ist ja vor so einer Entscheidung gut für die HauseigentümerInnen zu wissen, ob die Kommune sie zum Beispiel bald an ein Fernwärmenetz anschließt. Aber das ist jetzt wohl passé. Wenn die Reform so wie jetzt beschlossen durchgeht, darf wieder jeder jede Heizung einbauen, auch Öl- und Gasheizung.
Ja, genau das zu verhindern war der Punkt bei den 65%. Also da ging es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr um die konkrete Zahl. Klar ist aber eben, dass man so einen prozentualen Anteil eben nicht einhalten kann, wenn man einfach nur eine Öl- oder Gasheizung einbaut. Und da gab es etliche Optionen im Gesetz, wie man die Vorgabe aber sehr wohl erfüllen kann. Wärmepumpe ist die eine, die bekannteste, aber eben auch Anschluss an ein Fernwärmenetz, Holzpelletheizung, sogar Hybridlösungen aus Wärmepumpe und einer unterstützenden Gasheizung waren oder beziehungsweise sind da jetzt gerade noch möglich. Die FDP hat ja dann damals sogar noch hier den die H2-Ready-Gasheizung als Variante ins Gesetz hineinverhandelt, also eine Gasheizung, die angeblich für den späteren Wasserstoffbetrieb ausgelegt ist.
Ja, das ist interessant, oder? Dass dem Gesetz von der Union und eigentlich auch aus Teilen der FDP, obwohl die ja noch zur Regierung gehörte, immer mangelnde Technologieoffenheit vorgeworfen wurde. Dabei war das gerade nicht so. Ganz verschiedene Technologien, du hast sie ja auch gerade aufgezählt, sind möglich. Sie müssen nur die 65%-Vorgabe erfüllen. Das entfällt also bald, wenn die Regierung mit ihrer Reform fertig ist. Und es soll auch keine verpflichtenden Beratungen mehr geben für alle, die sich für neue fossile Modelle entscheiden wollen.
Ja, also gibt es denn da wirklich gar keine klimapolitische Komponente mehr im Energiemodernisierungsgesetz? Doch, die gibt es, und zwar die sogenannte Biotreppe. Das ist eine Quote für Heizgas und Öl, die sich hinter diesem Namen versteckt. Und die Energielieferanten müssen mit Start 2029 ihrem Brennstoff dann einen bestimmten Anteil an, in Anführungsstrichen, grünen Energieträgern beimischen. Also das bedeutet im Falle von Erdgas, dass da anteilig Biogas rein muss oder Wasserstoff. Bei Öl, bei Heizöl wäre es synthetischer Kraftstoff, auch auf Wasserstoffbasis. Und der Anteil, der soll eben nach und nach steigen, der da verpflichtend ist. Deshalb Treppe.
Da gibt es aber einige Probleme. Erstens, wie grün ist dieses grüne Gas wirklich, beziehungsweise der synthetische Kraftstoff? Bei Biogas kann die CO2-Bilanz extrem unterschiedlich sein, je nachdem, ob dafür Müll genutzt wird oder extra Pflanzen angebaut werden. Und beim Wasserstoff will die Regierung ja auch nicht nur auf grünen, sondern auch auf blauen Wasserstoff setzen, und der wird aus fossilem Erdgas gewonnen, wobei das entstehende CO2 abgeschieden und gespeichert wird. Letzteres klappt aber nicht vollständig. Es entstehen also weiter Emissionen. Also Problem Nummer 1, das ist alles möglicherweise gar nicht so grün. Und Problem Nummer 2, das wird mega teuer. Wasserstoff und erst recht grüner Wasserstoff ist knapp. Er wird außerdem in der Industrie viel dringender gebraucht als beim Heizen. Da gibt es also starke Konkurrenz, und das bedeutet auch hoher Preisdruck.
Genau, Preisdruck bei den sogenannten grünen Gasen und Ölen, aber fossiles Gas wird ja auch immer teurer durch den CO2-Preis. Und deswegen warnen jetzt auch die Sozialverbände, dass da jetzt Leute in die Kostenfalle hineinrasseln, wenn sie sich eine neue fossile Heizung kaufen. Und ja, besonders tragisch ist es bei den MieterInnen, die ja da den Entscheidungen der VermieterInnen ausgesetzt sind. Die Regierung hat angekündigt in ihren Eckpunkten, dass es da irgendein Vorgehen gegen VermieterInnen geben soll, die sich für unwirtschaftliche Heizungen entscheiden, wie es da heißt. Aber was es genau bedeuten soll und wann das kommt und wie gut das wird, das ist unklar.
Und wir interessieren uns hier natürlich vor allem auch für die Klimabilanz. Und da muss man sagen, die ist offensichtlich schlechter als die des alten Gesetzes. Und das ist auch ein Problem, denn Selbst mit dem bisherigen Gesetz gab es ja noch eine Lücke zum Klimaziel 2030 und eine noch größere zum Klimaziel 2040 und von der Klimaneutralität ganz zu schweigen. Sprich, man müsste eigentlich nachschärfen statt abschwächen. Aber genau das passiert ja, die Regelung wird weniger verbindlich und sie kommt später. Also man darf wieder fossile Heizung einbauen, wenn man will. Und die Grüngasquote setzt erst 2029 ein, während die Vorgaben des bisherigen Gesetzes früher greifen.
Lass uns noch kurz auf den Zeitrahmen für die Reform gucken. Das waren ja jetzt erstmal Eckpunkte der Regierungsfraktionen. Das ist noch keine fertige Reform. Die soll aber kommen, und zwar bis Ostern, also Anfang April, soll das Kabinett einen Gesetzesentwurf verabschieden. Und danach ist dann der Bundestag am Zug. Und wenn das so läuft, wie sich die Regierung das vorstellt, dann soll das neue Gesetz zum 1. Juli in Kraft treten. Also pünktlich dann, wenn das bisherige Gesetz für die ersten Bestandsgebäude gelten würde.
Es gibt einen Lichtblick, und der besteht darin, dass die staatliche Förderung etwa für Wärmepumpen bleiben soll. Man kann also hoffen, dass viele Menschen auch ohne Pflicht sagen, nee, ich baue mir keine fossile Heizung mehr ein. Auch weil es sich finanziell lohnt, sowohl durch die Förderung als auch durch die günstigeren Betriebskosten später.
Interessant ist ja auch das Verhalten der SPD dabei. Das war ja ihr Gesetz. Also klar, das kam von Robert Habeck, also von den Grünen, aber eben in einer SPD-geführten Regierung. Und dass sie da jetzt so bereitwillig jede Integrität opfert, ist schon bemerkenswert. Also sie opfert dafür Schwarz-Rot ihre ganze Klimaglaubwürdigkeit, obwohl die ja zumindest Teilen ihres Klientels auch wichtig ist. Ja, sie ist natürlich der kleingeschrumpfte Partner der Union, logisch. Und die Union hat eben schon Wahlkampf betrieben mit der Abschaffung des Heizungsgesetzes. Also sie brauchte da einfach, sie musste das durchbekommen. Merz will wahrscheinlich eben nicht nochmal so dastehen wie bei der Schuldenbremse, wo er ja nach dem Wahlkampf die Kehrtwende gemacht hat. Und mit im Boot ist natürlich auch noch die Wirtschaftsministerin, also Katharina Reiche, auch von der CDU. Die war vorher Managerin in der Gaswirtschaft und Lobbyistin für Wasserstoff. Also die personifiziert quasi die Heizungsgesetzreform, könnte man sagen.
Ja, und man kann auch gespannt sein, ob das Gesetz, wenn es denn da ist, nicht bald vor Gericht landet. Es kann gut sein, dass es in Konflikt mit mehreren anderen Gesetzen und Vorgaben steht. Einerseits mit dem Klimaschutzgesetz. Interessanterweise hat gerade ein Gutachten aus Unionskreisen ergeben, dass es ein Verschlechterungsverbot beim Heizungsgesetz gibt. Das hatte der Chef der Klimaunion, Thomas Heilmann, in Auftrag gegeben. Die Klimaunion ist ja ein Verein, der nicht formal zu CDU und CSU gehört, aber eben aus klimabewegten Mitgliedern der Parteien besteht. Ja, und die Quintessenz aus dem Gutachten: neue Regelungen gehen, aber nicht, wenn sie klimamäßig schwächer sind. Sonst ist das sogar möglicherweise nicht mal grundgesetzeskonform. Und dann gibt es ja auch noch das EU-Recht.
Genau, auf EU-Ebene gibt es nämlich eine Gebäuderichtlinie. Und die sieht bis 2050 einen komplett CO2-freien Gebäudebestand vor. Für Neubauten gilt da, dass sie stufenweise auf null Emissionen gebracht werden sollen. Öffentliche Gebäude schon ab 2028, private dann ab 2030, also alles schon sehr bald. Und für die schon existierenden Gebäude müssen Staaten Pläne vorlegen, wie die bis 2050 eben alle klimaneutral werden. Und das bedeutet dieser EU-Regel nach ohne lokale Emissionen. Und das halten die nach dem neuen Heizungsgesetz dann wieder erlaubten fossilen Heizungen eben auf gar keinen Fall ein. Also egal, ob mit fossilem oder mit noch so grünem Gas und Öl. Also möglicherweise hat die Reform wirklich noch ein juristisches Nachspiel, auch für Friedrich Merz und seine Regierung.
Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Am 24. Februar hat sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal gejährt. Damals sind russische Truppen im Norden, Osten und Süden des Landes einmarschiert und die Luftwaffe griff auch von Beginn an massiv zivile Ziele an. Ja, der Überfall gilt als völkerrechtswidrig und verstößt gegen mehrere internationale Abkommen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass auf beiden Seiten Hunderttausende Soldaten getötet oder verwundet wurden. Genaue Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Ja, und nach Schätzung des Center for Strategic and International Studies dürften die Verluste auf russischer Seite dabei höher liegen als auf ukrainischer.
Beim Klima-Update interessiert uns natürlich auch noch ein anderer Aspekt des russischen Angriffskriegs, nämlich welche Auswirkungen hat dieser Krieg auf die Umwelt und die Treibhausgasemissionen. Und dafür wollen wir uns einen Bericht anschauen, den die Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen vorgelegt hat. Und dafür haben KlimaforscherInnen aus den Niederlanden und der Ukraine zusammengearbeitet. Laut Bericht sind in den 4 Kriegsjahren insgesamt etwa 311 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt worden. Zum Vergleich, das ist in etwa so viel wie Frankreich in einem Jahr ausstößt und entspricht etwa der Hälfte der jährlichen Emissionen von Deutschland. Also es ist schon echt eine ganze Menge an Emissionen, die da in Anführungszeichen nur der Krieg verursacht.
Ja, und militärische Aktivitäten sind dabei die größte Emissionsquelle, nämlich zu 37%. Ja, am meisten Treibhausgase entstehen dabei durch den Treibstoffverbrauch des Militärs, also durch Panzer, Militärfahrzeuge, Kampfjets und auch die ganze kriegsbedingte Logistik, bei der Fahrzeuge, Waffen und andere Ressourcen in Kriegsgebiete transportiert werden. Und nur ein kleiner Teil entfällt auf die Produktion von Munition sowie auf den Ersatz zerstörter militärischer Ausrüstung.
Und neben den Emissionen aus den direkten Kriegshandlungen tragen auch brennende Wälder erheblich zur Gesamtbilanz bei. So fast ein Viertel der Emissionen geht auf Landschaftsbrände zurück. Hauptursachen sind die Gefechte entlang der Front und eben auch die außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer in den Jahren 2024 und 2025. Also das ist eine gefährliche Dynamik. Der Krieg entfacht Brände, während der Klimawandel Hitze und Trockenheit verstärkt, wodurch sich die Feuer dann schneller und unkontrollierter ausbreiten. Und in umkämpften Gebieten ist auch eine wirksame Brandbekämpfung kaum möglich. In gleicher Größenordnung trägt dann übrigens auch noch der Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden, von Energieanlagen und Verkehrsinfrastruktur bei, denn dafür werden vor allem die Baustoffe Beton und Stahl eingesetzt.
Ja, in deutlich geringerem Umfang sind auch zivile Luftfahrt, Angriffe auf die Energieinfrastruktur und Fluchtbewegungen für zusätzliche kriegsbedingte Emissionen verantwortlich. Weil der ukrainische und der russische Luftraum gesperrt ist, müssen viele Flugzeuge Umwege fliegen, was den Kerosinverbrauch erhöht. Und weiter führen Angriffe auf Energieinfrastruktur zu Stromausfällen. Und das hat dann zur Folge, dass eben verstärkt Dieselgeneratoren eingesetzt werden, die halt mehr CO2 freisetzen. Und auch die Flucht von Millionen Menschen verursacht Emissionen, etwa durch Transport und Reisen. Das bleibt aber insgesamt jedoch ein vergleichsweise kleiner Anteil.
Die Ukraine hat auch auf der letzten Weltklimakonferenz, also in Brasilien, letzten November angekündigt, Russland eben auch für die durch den Krieg verursachten Klimaschäden zur Verantwortung ziehen zu wollen. Also die ukrainische Regierung will die Schäden in einem von europäischen Staaten und der Ukraine eingerichteten Register anmelden, das als Grundlage für spätere Entschädigungsforderungen dienen soll. Basis dafür sind wissenschaftliche Berechnungen, die den langfristigen Schaden einer zusätzlich ausgestoßenen Tonne CO2 beziffern. Dabei wurde ein mittlerer Wert von 185 US-Dollar pro Tonne zugrunde gelegt. Und daraus ergibt sich eine Forderung von mehr als 57 Milliarden US-Dollar, die Russland für die verursachten Klimaschäden zahlen soll. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema für heute und gucken uns nämlich einen ökologischen Hilferuf aus einer besonderen Quelle an. In Großbritannien warnt jetzt der Geheimdienst, der MI6, vor dem Artensterben. Und das finde ich echt interessant. Also jetzt gar nicht unbedingt den Inhalt an sich, also das wissen wir im Prinzip schon, wie gefährlich der Verlust von Biodiversität ist, den der Mensch unter anderem durch die Klimakrise ausgelöst hat. Ja, und aber in Großbritannien ist da vor kurzem ein Bericht rausgekommen, offiziell vom Umweltministerium, also erstmal ja auch nicht weiter auffällig. Aber der Guardian hat recherchiert und rausgefunden, dass der Geheimdienst für die Erarbeitung verantwortlich war. Also ein Akteur, der normalerweise mit Klima, Umwelt und Natur jetzt nicht so viel zu tun hat, aber eben sagt, das berührt uns auch. Wenn es so weitergeht, bekommen wir echt Probleme und zwar so sehr, dass es die nationale Sicherheit betrifft.
Ja, lass uns in den Bericht reingucken. Nach dem Bericht könnten einige zentrale Ökosysteme, wie zum Beispiel Korallenriffe in Südostasien oder boreale Wälder, innerhalb von 5 Jahren vor dem Kollaps stehen. Und das hätte gravierende Folgen für die nationale Sicherheit und den Wohlstand des Landes. Und auch heute seien schon viele Folgen spürbar. Es könne häufiger zu Ernteausfällen kommen, stärkere Naturkatastrophen und neue Infektionskrankheiten. Und wenn sich der Zustand der Ökosysteme weiter verschlechtert, werden diese Probleme zunehmen, was dann wiederum zu politischer Instabilität, wirtschaftlicher Unsicherheit, Konflikte, mehr Migration und stärkerem Wettbewerb zwischen Staaten um knappe Ressourcen wie Nahrung und Wasser führen kann.
Genau, also der Bericht ist ungewöhnlich deutlich formuliert, finde ich, als besonders wichtig an internationalen Ökosystemen für Großbritannien nennt er unter anderem den Amazonas-Regenwald, den Kongo-Regenwald, boreale Wälder, den Himalaya sowie die Korallenriffe und Mangroven Südostasiens. Und genau, der Hintergrund ist, die erfüllen eben zentrale Funktionen für das globale Klima-, Wasser- und Ernährungssystem. Und als Handelsnation hängt Großbritannien wirtschaftlich stark von stabilen globalen Systemen und Importen ab, argumentiert der Bericht. Und ja, der führt das auch in Zahlen auf. Also laut Report importiert Großbritannien 40% seiner Lebensmittel aus dem Ausland, über ein Viertel aus Europa davon. Ist also stark abhängig von den internationalen Ökosystemen.
Ja, was nicht heißt, dass Deutschland nicht in ähnlicher Weise sicherheitspolitisch betroffen wäre. Denn auch hier und überall sind Menschen und Unternehmen von der Natur abhängig. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern oder lasst uns gern auch eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In der vergangenen Woche waren das Uwe Müller-Kern, Sarah Neumer und Dagmar Spieß. Sehr vielen Dank und bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.